Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Danke, dass ihr wieder dabei seid für ein spannendes Gespräch mit einem der überraschendsten Newcomer dieses Jahres hier bei uns in der deutschsprachigen Musik. Die Geschichte von Niklas Scooter, so heißt er mit bürgerlichen Namen, ist an sich schon sehr verrückt und auch überraschend. Ich bin Axel Metz, wünsche viel Spaß beim Hören.
Ich weiß praktisch fast noch nichts über dich, will aber alles wissen.
Okay.
Zunächst erstmal, wie spricht man das richtig aus?
Scoot.
Einfach so, was bedeutet das?
Genau. Was bedeutet das? Also es ist natürlich ein irgendwo konstruierter Name, aber ich trage den Namen jetzt schon sehr lange. Also alle meine Freunde, teilweise auch Mama und meine Onkels und so, nenne ich auch alles gut, seit ich irgendwie 12 bin. Mein Nachname ist Scooter. Ich war deshalb irgendwie, seit ich im Kindergarten war, ich weiß noch, eine Situation, wo ich im Kindergarten schon Scooter genannt wurde und so. Und irgendwie hat mich das ein ganz Leben lang begleitet. Also ich wurde selten Niklas genannt, sondern eher mal Scooter oder so. Und irgendwie hat sich daraus dann dadurch, dass mein Opa in seinen späten Jugendjahren in Schweden ein Kinderbuch rausgebracht hat. Und dieses Kinderbuch heißt Scoot. Und Scoot ist ein Kaninchen. Und dieses Kaninchen ist neu in der Gegend und findet keinen Anschluss und muss erstmal irgendwie alle Leute neu kennenlernen. Und irgendwie war das bei mir auch oft so. Ich bin oft umgezogen und war dann oft irgendwie der Neue. Und deswegen habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen immer wie dieses Kaninchen gefühlt. Und dieses Kaninchen hieß halt Scoot, aber mit S-K-U-T-T. Und ich wollte nicht genau, wie das Kaninchen heißen. Deswegen aus der Mischung aus Scooter und diesem Kaninchen ist dann irgendwie Scoot geworden.
Du hast das also bis zu einem gewissen Punkt auch in den Genen, die Lust am Geschichten zu erzählen.
Ja, irgendwie schon, ja, auf jeden Fall. Meine Eltern sind beide sehr kreativ und irgendwie wurden viele Geschichten erzählt. Mein Opa hat mir viele Geschichten erzählt. War immer da irgendwie.
Cool. Wann hast du das so bei dir bemerkt, dass du auch irgendwie dafür gemacht bist, Dinge zu schaffen, Songs zu schaffen, Texte zu schreiben?
Das muss man, glaube ich, unterteilen. Also Texte zu schreiben, ich habe letztes Jahr erst angefangen damit, auch zu singen. Mit der Musik habe ich sehr früh angefangen. Also ich habe früh Klavier gespielt und dann mit 11, 12 angefangen zu produzieren. Da hatten wir Musikunterricht, ganz klassisch. Und mein Lehrer war so ein bisschen so ein moderner Musiklehrer. Der hatte immer viel elektronische Musik angemacht. Und der hatte so ein Programm auf seinem Computer, FL Studio, falls ihr das was sagt. Mhm. Und das war dann offen auf dem Computer und er ist dann zum Kopieren gegangen. Ein Kumpel von mir kannte das. Und der hat mir das dann so, dann sind wir vorne an den Computer gezeigt gegangen und der hat mir dann so gezeigt, guck mal, man kann hier so ein Bit machen. Dann fand ich das irgendwie voll cool, hab das zu Hause runtergeladen, dann irgendwie angefangen zu produzieren, so mit 11, 12. Hab das dann irgendwie weitergemacht, aber früher halt sehr viel elektronische Musik, wie im Haus, sowas. Hab dann Musikproduktion auch studiert in Amsterdam. Bin nach Amsterdam gezogen. Und dann dachte ich irgendwie nach Ende der Zeit, hab dann auch viel für Sänger und so produziert. Und irgendwie nach dem Studium dachte ich, irgendwie möchte ich gerne wieder zurück nach Deutschland. Bin dann nach Köln gezogen, habe mir hier ein Studio gemietet und weiter für Sänger produziert. Und dann war ein Kollege von mir im Studio und wir wollten zusammen gerne zum Paula-Hartmann-Konzert gehen. Und es gab aber leider keine Tickets mehr. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass doch irgendwie, komm, wir produzieren einen kleinen Song, wo wir darüber singen, dass wir Tickets haben möchten für ein Paula-Hartmann-Konzert. Und dann habe ich auch ein bisschen mitgeschrieben und dann habe ich ihm das so vorgesungen, wie ich das so dachte. Und er hat so, hey, du musst auch da drauf singen, du kannst ja voll gut singen, wusste ich gar nicht. Und so, dann dachte ich, ja, okay, was soll's. Dann habe ich das als TikTok hochgeladen und dann ist das ja ziemlich groß geworden irgendwie. Das war letztes Jahr und dann dachte ich, ja, vielleicht sollte ich singen. Und dann ist das irgendwie alles ins Laufen gekommen.
Das ist in der Tat eine verrückte Geschichte, dass du dich so tief in die Musik und die Produktion reinbegeben hast und einfach mal so deine Gesangsstimme völlig gar nicht beachtet
hast. Ich weiß
hast.
Nicht. Man weiß das ja irgendwie auch nicht. Also, oder woher soll man das wissen? Also ich, klar, das ein oder andere mal nach ein paar Bier in der Karaoke-Bar gesungen und ein paar Lobe,
glaube ich.
Keine Ahnung. Lobe, ein paar Lobe bekommen. Aber das nimmt man ja nicht ernst, weil man, wie gesagt, diese 3, 4 Bier auf hat oder eventuell auch mehr. deswegen irgendwie, man läuft rum und weiß nicht, dass man vielleicht singen kann. Und bis zu diesem Video wusste ich das auch nicht. Und da kamen dann halt echt viele Kommentare, so, ey, der kann ja echt gut singen. Und dann dachte ich ja, okay, let's go. Und mein jetziger Manager hat mich damals dann angeschrieben, als einer von vielen, und gesagt, ey, das ist ja voll geil, hast du irgendwie Demos? Und ich hatte ja keine Demos, weil ich noch nie vorher gesungen oder geschrieben habe. Dann habe ich ihm und auch ganz vielen anderen, die auch nach Demos gefragt haben, gesagt, klar habe ich Demos. Und war dann irgendwie so ein bisschen in Zugzwang und habe dann irgendwie innerhalb von einer Woche oder zwei 5, 6 Songs geschrieben und produziert. Und darunter war noch zum Beispiel Ändert nichts und Emilia, die jetzt draußen sind.
Das ist wieder mal ein Beweis dafür, dass das Wort stimmt, dass nichts kreativer macht als eine Deadline, die ganz schnell näher kommt.
Auf jeden Fall, ja. Unter Druck entstehen Diamanten. Das ist wirklich wahr. Also mein ganzes Leben lang schon. Ich kann unter Druck sehr gut arbeiten.
Ich habe ja ein bisschen durchgehört, deine EP. Ich muss ja erstmal sagen, EP, das ist ein ganz schön kleiner Titel für so viel Musik. So, als ich noch jung und neu war, waren auf einer EP vielleicht 4 Titel drauf.
Ja gut, das Wort EP ist ja nicht irgendwie festgelegt. Das ist, und ich fand irgendwie, für ein Album ist es zu früh, weil Album ist ein großes Wort und Album ist irgendwie ein etwas größeres Werk. Und die EP, das will ich jetzt gar nicht kleinreden, also ich bin super stolz darauf. Und ich finde auch, dass die EP, ich habe mir da sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht, welche Songs kommen, in welcher Reihenfolge die drauf sind, was genau erzählt wird. Aber ich fand, für ein Album ist es noch ein bisschen zu früh. Und dann nennt man es halt EP. So war ich zufrieden mit.
Da bist du also ein bisschen ein Tiefstapler.
Vielleicht.
Ich habe so, wie gesagt, ein bisschen reingehört in die ganzen einzelnen Titel. Es klingt nicht wie jemand, der vor kurzem erst entdeckt hat, dass er singen kann und dass er Lust hat, Songs zu machen und auch Texte zu schreiben. Woher nimmst du diese Reife?
Naja, ich habe mein ganzes Leben ja Musik gemacht irgendwie. Und ich glaube, also dadurch, dass man viel Erfahrung hat mit Sängern auch, weiß man ungefähr so, was man irgendwie so zu tun hat, um einen Song zu schreiben. Auch wenn ich erst irgendwie seit einem Jahr, das ist dann halt irgendwie so ein neuer Skill, aber ja in einer Palette, die man schon irgendwie ewig bedient. Also ich glaube, es ist, ja, ob du es Reife nennst oder Erfahrung, ich glaube, das vielleicht. Ja. Und dann das Ding kam halt dazu. Und das klappt jetzt ganz gut.
Man merkt deutlich, dass du einen Style hast, dass du weißt, was du willst, dass du weißt, was du tust. Dadurch, dass das in so einer kurzen Zeit von der Entscheidung, jetzt mache ich das mal und jetzt habe ich eine EP fertig. Wie schnell bist du dir darüber im Klaren geworden, was du musikalisch wirklich machen willst?
Das hat nicht so lange gedauert. Also wie gesagt, dieses Video, was wir da online gestellt haben, lass mich anders anfangen. Also ich habe viel auch in der Zeit, bevor ich dieses Video gemacht habe, habe ich viel auch so cinematisches Zeugs gemacht. Also, da hatte ich mir am meisten Spaß dran. Also viel so Filmmusik und so auch. Und irgendwie dachte ich so, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt gab es noch irgendwie niemanden, der so Filmmusik mit Gesang eigentlich gemacht hat. Und da sind dann halt so Songs wie Oktober oder Alles egal entstanden, die irgendwie so schon viele filmische Elemente hatten. Und ich habe mit einem Kumpel von mir, mit dem ich zusammen studiert habe, der jetzt auch Filmmusik macht, hauptberuflich, der ist auch ziemlich Großgrad am Werden, also er macht ziemlich viele Filme und so. Mit dem habe ich mich dann zusammengesetzt, meinte, ey, lass mal irgendwie was produzieren, was so ein bisschen Film-Influence hat, aber auch Gesang drauf, weil ich singe jetzt übrigens. Also wie, du singst jetzt? Wir haben voll lange Musik gemacht. Und dann haben wir uns im Studio gesetzt und irgendwie diese Musik gemacht und daraus sind so die ersten Songs entstanden und das fand ich irgendwie total geil. Und irgendwann habe ich mich dann auch, dann haben wir irgendwie so 20 Songs gemacht in die Richtung und dann irgendwann ist dann so ein Nordpol entstanden, der so ein bisschen poppiger ist. Das ist aber irgendwie so aus Versehen entstanden, aber irgendwie auch, keine Ahnung, also man sucht sich das nicht so aus. Am Anfang war es so ein bisschen, ich möchte das machen und daraus entsteht dann das andere irgendwie.
Ja klar.
Das passiert einfach irgendwie.
Der Plan beginnt ja sozusagen gleich vor dem ersten Schritt. In irgendeine Richtung muss man ja gehen, muss man sich entscheiden. Und alles Weitere bringt dann der Weg.
Ja.
Welche Musik hat dich so geprägt, so von Kindheitstagen an? Was hast du so als erstes gehört? Was haben deine Eltern so gehört, was du auch einfach cool fandest?
Also meine Mutter ist, jetzt fällt mir der Name hier, der so nuschelt, der Komet auch. Udo Lindenberg hier. Also meine Mutter hat immer viel Udo Lindenberg gehört und mein Vater ist ja nicht deutsch. Der hat immer ziemlich viel niederländische und schwedische Musik gehört und super viel Queen und Joe Jackson. Also irgendwie so in diesen Welten zwischen Rock und deutschem Singer-Songwriter-Zeugs irgendwie groß geworden. Daneben hat meine Mutter auch viel Grönemeyer gehört, also waren irgendwie im Grönemeyer-Haushalt. Und ich hatte von meinem Vater mit, als ich 11 oder 12 war, also gerade so in die 6. Klasse, glaube ich, gekommen bin, wollte ich unbedingt einen MP3-Player, damit ich unterwegs auch Musik hören kann. Da hat mein Vater mir einen gekauft mit der Bedingung, dass er die Hälfte der Musik auswählen darf. Und ich habe damals so privat irgendwie dann viel Hip-Hop und sowas gehört, fand ich irgendwie cool. So 50 Cent, Eminem und sowas. Dann habe ich die Hälfte dieses MP3-Players vollgeballert mit 50 Cent, Eminem und die andere Hälfte hat mein Vater dann zugeschüttet mit Police, Queen und Joe Jackson und so. Und dann musste ich halt zwangsläufig diese Musik auch immer hören, aber das hat mich irgendwie auch total geprägt. So.
Was so aus der Hälfte von dem MP3-Player Speicher von deinem Vater, was ist da so ein Song, wo du sagst, der ist total rausgestochen, der ist grandios. Gut, dass mir den mein Vater drauf geladen hat.
Ich glaube, Don't Stop Me Now von Queen war immer so der Song von meinem Vater, der mich am meisten irgendwie so, da war ich am meisten geflasht irgendwie. Ich weiß nicht, wie der die ganze Zeit sich verändert und so. Aber mein Nummer 1 Song und auch der meines Vaters ist, glaube ich, Bohemian Rhapsody. Den haben wir, glaube ich, schon 1000 Mal zusammen gesungen. Und es gibt an Silvester in Holland gibt's immer die Top 1000, glaube ich. Und da werden die Top 1000 besten Songs vom Publikum ausgewählt. Und da ist Bohemian Rhapsody jedes Jahr auf Nummer 1 und das wird dann genau um 0 Uhr gespielt und irgendwie höre ich jedes Silvester genau um 0 Uhr 00 Bohemian Rhapsody. Irgendwie so eine kleine Tradition.
Aber ich finde, Don't Stop Me Now ist einer von den irgendwie zu Unrecht, also der Song wird schon gewertschätzt, aber ich finde, der ist immer noch unterschätzt.
Also, der ist total unterschätzt, das ist der riesigste Song meiner Meinung nach. Also Bohemian Rhapsody ist halt am uniquesten, aber Don't Stop Me Now ist der beste Song von Queen, meiner Meinung nach.
Da sind wir uns ziemlich einig.
Stark.
Ja, also es ist gute Laune, Energie,
ja, voll.
Power, Sonnenschein und das ist alles in dem einen Song drin. Der rockt, der hat einen Pop-Appeal, der hat alles.
Geil, dass du das auch fühlst.
Ja, sehe ich auch so. Du bist dann, als du dich dann für Musik, zum Musikmachen mehr interessiert hast, dann in die elektronische Musik gegangen. Erzähl mal da ein bisschen drüber. Wer hat dich da beeinflusst?
Also ich bin aufgewachsen in Nordhorn. Für Leute, die das nicht kennen, wahrscheinlich die meisten. Das ist direkt an der niederländischen Grenze. Und als ich 14 war, war auf meiner Schule auch noch ein anderer, also ich bin ja dann irgendwie halb Niederländer, halb Schwede, keine Ahnung, irgendwas. Also ich konnte sehr gut Niederländisch sprechen und ich hatte noch einen anderen Niederländer bei mir in der Klasse. Und der kam auch wirklich 100% aus Holland. So. Und der hatte mich dann immer mitgenommen zu so kleinen Festivals, die es gab, die es in Holland gab, die es aber in Deutschland nicht gab, weil in Deutschland waren so Festivals immer ab 18 und in Holland war das ab 12. Und da konnte man auch so kleine Gratis-Festivals immer zum 5. Mai, zum Befreiungstag. Und da sind wir dann immer auf so Festivals gegangen und da lief halt immer so elektronische Musik und das war so mein erster Berührungspunkt. Vorher hatte ich gar keine Berührungspunkte damit irgendwie. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du Musik das erste Mal live erlebst, dann ist es schon noch was anderes, als wenn du es das erste Mal auf YouTube hörst oder auf Spotify oder so. Und das hat mich dann irgendwie voll mitgenommen und dann dachte ich so, boah, geil, das will ich machen. Und dann habe ich angefangen, so elektronische Musik zu produzieren.
Du bist auch in Richtung EDM gegangen, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Was sind da so Acts, von denen du viel hältst?
Also inzwischen höre ich es gar nicht mehr, muss ich sagen. Aber damals Acts waren auf jeden Fall so Martin Garrix oder Skrillex, um mal so ein paar Bekannte zu nennen. Und dann gibt es noch so ein paar Underground-Leute, die ich ganz cool fand. Also Sam Paganini ist jetzt auch nicht Underground, aber so Techno, das fand ich damals noch richtig cool. Ich glaube, Martin Garrix war eigentlich so die größte Inspiration damals.
Das ist ja Musik gewesen, die man plötzlich auch so, wo man nicht direkt erstmal in einem Studio anfangen muss, das konnte man auch schon so im Kinderzimmer machen. Ne? Wenn du ein bisschen ein paar Voraussetzungen hast. Hast du auch so klassisch im Kinderzimmer angefangen, da rumzubasteln?
Ja, ja, ja. Ich hatte so eine Logitech-Anlage für 40 Euro vom Mediamarkt und halt meinen kleinen Toshiba-Laptop und habe damit meine ersten Beats gemacht. Und irgendwie so mit 15 oder 16 oder so habe ich das erste Mal einen Song gemacht, der dann auch in einem Club lief, ohne dass ich da irgendwas mit zu tun hatte. Das war ganz cool.
Du hast auch über Filmmusik gesprochen, du hast auch Filmmusik gemacht. Gibt es Filme, Serien, Projekte, die man kennen kann von dir?
Nee. Also es gibt einen, aber da habe ich das verkauft als Ghost-Producer, deswegen darf ich da nicht drüber reden. aber sonst habe ich viel Werbung gemacht, viel Werbungen. Ja, das meiste wird halt auch rausgekauft, ne? Also steht mein Name dann nicht drauf. Deswegen lassen wir uns nicht darüber reden. Aber ein paar Sachen habe ich gemacht.
Aber ist schon spannend, Werbejingles, kleine Werbesongs. Da muss man sich auch kreativ Da muss man auch kreativ sein im Interesse des Produkts, das zu verkaufen ist. Inwiefern hat dir das geholfen, was deine eigene Musik angeht?
Boah, viel. Also es gibt solche und solche. Es gibt Projekte, wo der Head of Music da irgendwie sehr, sehr bestimmte Anforderungen hat oder dir teilweise schon eine Melodie schickt und du sollst dann nur eine Gitarre einspielen oder so. Das sind meistens die lukrativsten tatsächlich. Aber es gibt auch welche, wo du wirklich komplett irgendwie einen Werbespot bekommst oder so und da ist keine Musik drauf und du darfst komplett machen, was du möchtest. Und das sind eigentlich die, die am meisten Spaß machen, die auch am meisten Zeit kosten. Aber dadurch lernst du halt unglaublich viel über Produktion, so, weil du musst ja richtig auf eine Stimmung produzieren. So, und wenn man das irgendwie lernt und man weiß, ich habe jetzt, manchmal fange ich an, Songs zu schreiben, die in einer sehr schlechten Stimmung sind. Und wenn man dann weiß, ich muss jetzt irgendwie was produzieren, was in einer schlechten Stimmung ist oder noch interessanter, ich produziere jetzt extra etwas, was in einer guten Stimmung ist oder so, das bringt schon enorm viel. Also Nordpol ist ja so ein Beispiel. So, der Text ist ja eigentlich ziemlich traurig, aber die Produktion sehr glücklich. Und wenn man das kann, ist das schon auf jeden Fall was einen sehr viel weiterbringt, finde ich musikalisch.
Warum hast du deine EP Vielleicht genannt?
Ganz kurz erklärt, weil manche Songs sind halt so ein bisschen filmisch, manche sind ein bisschen poppig, manche sind ein bisschen monoton, würde ich, keine Ahnung, mir fällt gerade kein anderes Wort an, wie Ändert nichts oder so, die einfach so ein bisschen, ich liebe den Song, nicht falsch verstehen, aber der ist so ein bisschen gleichmäßig und die Idee war so, vielleicht mache ich mal einen glücklichen Song, vielleicht mache ich mal einen traurigen Song, vielleicht mache ich mal einen etwas ruhigeren Song, vielleicht mache ich mal einen etwas fröhlicheren Song. Und das war so ein bisschen das Thema und auch insgesamt erzählt diese EP eine Geschichte und da geht's halt vielleicht mal ums Verliebtsein und vielleicht mal ums Verlassenwerden.
So wie das Leben eben ist.
So, genau.
Wann werden wir dich denn live erleben können? In Sachsen beispielsweise, in Dresden, in Leipzig, da warst du ja schon mal in Leipzig.
Genau, es gibt ein paar Sachen, aber die sind, glaube ich, noch nicht erwähnenswert, beziehungsweise darf ich noch nicht.
Wer sich mit Filmmusik beschäftigt und auch selber welche macht und auch wenn es für andere Leute ist, was sind so für dich Filmkomponisten, Filmmusikproduzenten, zu denen du aufschaust, wo du sagst, das ist grandios, was die machen?
Also man nennt natürlich in dem Kontext immer Hans Zimmer, das muss man auch, den habe ich auch schon mal live gesehen, das ist natürlich der allergrößte. Aber wen ich am interessantesten finde, ist Ludwig Göransson. Der ist inzwischen auch nicht mehr wirklich unbekannt. Der hat auch schon seinen einen oder anderen Oscar. Aber den finde ich unglaublich cool, weil der ist auch Produzent für Rapper wie Childish Gambino oder Donald Glover jetzt. Und was der macht, ist schon echt, echt crazy teilweise. Also Hans Zimmer hat so ein bisschen seine Rezeptur gefunden, wie man einen absoluten Banger-Soundtrack für einen Film macht. Aber Ludwig Göransson, der hat irgendwie, ich meine, irgendwie hat er was Besonderes, mein absoluter Lieblingsfilmkomponent.
Was Musik angeht, was dein Lieblingsfilm?
Kill Bill auf jeden Fall. Kill Bill hat die allerbeste Musik. Das ist nicht zwingend alles produziert für Kill Bill, aber die Musikauswahl ist unglaublich gut, finde ich. Und von wirklich produzierter Filmmusik auf jeden Fall die Batman-Reihe.
Ich finde ja, Quentin Tarantino hat ohnehin ein sehr ungewöhnliches, gutes Händchen, was Filmmusik angeht.
Ja, ich liebe alles von ihm.
Die Songs auszusuchen, die dort reingehören, die dort genau in den Film reinpassen, das ist völlig irre.
100%. Und bei Kill Bill ist das so on point. Bei jedem Musikstück denke ich mir, boah, geht ab.
Ich habe mir letztens Once Upon a Time in Hollywood angeguckt.
Mhm.
Der spielt ja Ende der 60er Jahre, der Film.
Ja.
Und da merkt man, wie detailversessen Quentin Tarantino ist. Der hat dort alte Radiomitschnitte von dem Radiosender, der damals in Los Angeles der meistgehörte Radiosender war, rausgesucht und hat die dann sozusagen diese Mitschnitte mit in den Film überall mit reingebaut. Das läuft dann zum Teil im Hintergrund mit. Und ich als Radiofuzzi kenne das natürlich, der Radiosender KHJ. Mit seinen Jingles und dann gab es Werbung, die haben die Moderatoren ja zum Teil selber live gesprochen und haben dann auf die Titel gesprochen und haben dann so ihre Shows gemacht. Und das war damals der Soundtrack für die Stadt. Also,
okay, geil, das wusste ich. Ich habe den Film zweimal gesehen, aber das wusste ich, muss ich nochmal gucken.
Wenn du den das nächste Mal guckst, achte mal auf das, was da so im Autoradio passiert.
Ja, okay.
So hinter den Kulissen. Völlig
diese
irre. Also da drauf zu kommen, zu sagen, wir machen das aus der Zeit und wir lassen das auch so aussehen wie damals zu der Zeit, wirklich zu 100% und da gibt es keine Fehler drin. Die hat man ja bei anderen Filmen ja durchaus mal, wo man sagt, Moment, das gab es aber so nicht. Oder
das ist offen.
Und der ist da sehr, sehr detailversessen und braucht das, um dort alle seine Puzzlesteine, um dort ein tolles Bild herzustellen.
Ja, aber ich liebe das. Ich mache das ja in meiner Musik auch unter anderem. So bei Nordpol zum Beispiel, wo ich referenziere irgendwie sehr viel Nordpol, ich weiß nicht warum, aber darüber gibt es ziemlich viel zu erzählen. Da habe ich ja diese eine Stelle, ich laufe zu dir auf dünnem Eis und da hört man dann im Hintergrund so ein bisschen Eis knacken. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Aber so kleine Sachen mache ich immer super gerne. Bei Ändert nicht sind auch ein, zwei Dinger davon drin. Mache ich immer sehr, sehr gerne. Kannst du vielleicht auch mal drauf achten, ob du das eine oder
andere. Das werde ich jetzt auf alle Fälle machen, weil ich bin auch einer, der da so ein bisschen dran glaubt, auch wenn man es nicht mitbekommt, genau.
Nee, genau,
irgendwo macht das einen Unterschied, auch in einem Song.
Ich habe da sehr viel Zeit für aufgewendet, um immer so kleine Details, weil ich mag das auch gerne und es ist mir auch wichtig, dass es irgendwie so ein bisschen das Eigenes noch hat. Kannst du mal drauf achten.
Das werde ich auf alle Fälle tun. Bevor unsere Zeit zu Ende gegangen ist, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn du in der Gegend bist, gerne in Dresden, komm vorbei.
Ja, sehr gerne.
Dann gehen wir ins Studio.
Ich muss unbedingt mal wieder nach Dresden.
Mach das.
Ja, sehr gerne, Axel.
Sehr, sehr gern.
Mach's gut.
Axel trifft's gut. Seine EP heißt Vielleicht. Die Single daraus heißt Nordpol. Gibt's überall, wo es Musik gibt. Ihr findet ihn auch auf Facebook, auf Instagram und auf TikTok. Axel trifft findet ihr auch auf Facebook und Instagram. Gerne folgen, gerne liken, gerne kommentieren und bitte den Podcast abonnieren auf eurer Podcast-Plattform. Dann gibt es für euch die nächste Folge automatisch zur Verfügung gestellt. Ich bin Axel Metz, sage danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal.